Lektion Nummer 3, Genesis, 1. Mose.
Ja, bitte, bitte. Danke, Andreas, dass du mitdenkst.
Alles ganz gut. Genesis, 1. Mose, diese erste Lektion, Kapitel 1 bis Kapitel 11. Die Lektionen, die handeln nicht immer nur über ein Buch. Ich werde später Lektionen geben, die über 2 oder 3 Bücher handeln. Und dieses nur über ein halbes Buch, weil 1. Mose ist einfach zu inhaltsreich, zu viel für eine Lektion. Darum habe ich geteilt in 2 Lektionen. Gott erschafft alles und greift in der Geschichte ein. Lass uns mal zusammen hier diesen Vers 1. Mose 3, 15 zusammenlesen. Und ich will Feindschaft setzen zwischen dir und der Frau, zwischen deinem Samen und ihrem Samen. Er wird dir den Kopf zertreten und du wirst ihn in die Ferse stechen. 1. Mose 3, 15. Hier sehr wichtig, diese Prophezeiung. Das ist eine ganz wichtige Prophezeiung. Quasi eine der ersten Prophezeiungen der Bibel. So jetzt kommt jetzt mir nicht in den Kopf eine frühere Prophezeiung als diese. Zwischen deinen Samen und ihren Samen. Das heißt, zwischen den Samen der Frau und zwischen den Samen Satan. Das heißt, zwischen den Dämonen, die Satan folgen, wird immer Streit sein. Die Namen der Bücher haben wir gerade geübt. Jetzt lass uns bitte unsere Bibeln nehmen. Woher hatte ich eine interessante Erfahrung? Wir leben schon 15 Jahre in Deutschland, fast 15 Jahre. Und so bewusst habe ich zum ersten Mal jemand gesehen vorher, der auf der Straße mit einer Bibel in der Hand gelaufen ist, mit einer Bibel unter dem Arm. Weil in Brasilien laufen ganz viele Leute, wenn sie aus dem Gottesdienst kommen oder in den Gottesdienst gehen, mit einer Bibel in der Hand. Aber hier in Deutschland hatte ich vorher nicht gesehen, 15 Jahre zum ersten Mal. Das wird sich ändern. Amen. 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 Ich weiß nicht, ob mein Glaube so groß ist, dass ich das prophezeien kann. Aber ich möchte das. Amen. Amen. Dass jetzt in 10 Jahren viele Leute sehen, die mit einer Bibel auf die Straße laufen. Ganz hinten in meiner Bibel, auf der Seite 46, weil es gibt so eine Abteilung und da fangen die Nummern wieder von vorne an. Auf der Seite, nein, nicht 46, sondern hier ein bisschen vorher, auf Seite 41, Sach- und Worterklärung zur Bibel. Das ist in meiner Bibel. Ich habe auch hier so eine gleiche Bibel wie diese. Wer die möchte, bitte nimm die mal. Ne? Sach- und Worterklärung. Ihr wisst noch, dass ich schon zweimal gesagt habe, bitte besorgt euch so eine Bibel, wie ich die habe. Nicht so groß wie diese, vielleicht so wie die, was ich gerade Andreas gegeben habe, weil die gleich ist. Der Inhalt ist gleich, nur die Buchstaben sind ein bisschen kleiner und dadurch ist die gleiche, nur die ist ein bisschen größer. Größere Schrift ist auch nicht schlecht. Große Schrift ist gut. Ne? Für Leute, die über 40 sind, ist gut. Ne? Weil wenn man über 40 ist, dann braucht man erst eine Brille etc. So ist auch gut. Aber wichtig hier, Sach- und Worterklärungen. Wer hat diese Sach- und Worterklärung? Wer hat die gefunden? Andreas, Stefan, hast du auch? Sach- und Worterklärungen. Okay, gut. Wer noch? Nein, nix, Bibel? okay, also das glaube ich, ja, okay.
Wir haben das Wort Same hier mit unserem Bruder.
Welche Bibel habt ihr? Ihr habt die Hoffnung für alle, ja, okay. Aber ihr habt andere Worte dann.
Ja.
Das Wort. Ja, natürlich, weil die Hoffnung für alle, die ist nicht eine Übersetzung, sondern eine Übertragung. Da ist schon ein Unterschied. Was heißt Übertragung, was heißt Übersetzung? Übertragung ist eine Art von Übersetzung, die aber nicht sich so an den Worten hält. Und darum ist die Hoffnung für alle auch weniger Worte benutzt, die nicht bekannt sind. Hat Vorteile und Nachteile. Darum, für unsere Lektion wäre wichtig, wenn ihr Schlachter 2000 habt, für unsere Lektionen, weil wir werden jedes Mal diese Übung machen. auf Sach- und Worterklärung schauen. Und hier war das Wort Same, ne? Weil wir gerade gelesen haben, 1. Mose 3,15, Same. Und Stefan, finde bitte du dann dieses Wort Same. Ne? Ah, okay, Asi dann. Halleluja. Ne, hier merkt ihr schon, wenn mir vor einer halben Stunde euch fragen würde, was bedeutet für dich das Wort Same? Ne? Was wäre dann eure Antwort? Der eine würde denken, ja, sowas, was man am Boden tut, wenn man jetzt einen Baum pflanzen will oder jetzt ein Getreide pflanzen will oder so, Weizen etc. Ne? So ähnlich. Oder solche Sachen. Aber niemand würde das hier denken, was Asi jetzt gerade gelesen hat. Dass in der Bibel einfach dieses Wort viele andere Sachen auch bedeutet. Nachfahren zum Beispiel. Nachfahren. Ne? Kann man schon verstehen, warum es so ist. Aber so in unserer Umgangssprache bedeutet das was anderes. Und darum ist wichtig, dass wir auch diese Teil der Bibel aufsuchen. Diese Übung werde ich immer machen. Diese Worte, die einfach vor 3000 Jahren eine ziemlich andere Bedeutung hatten als heute oder überhaupt. Es gibt Sachen, die es heute gar nicht mehr gibt, die vor 3000 Jahren gab. Und man darf nicht dann einfach denken, oh, was bedeutet das? Früher habe ich so gemacht. Ich stelle mir einfach irgendwas vor. Was könnte das bedeuten? Und später hat sich herausgestellt, dass ich ganz anders mir vorgestellt hatte, was da wirklich bedeutete. Darum ist wichtig, immer das hier lesen. Immer dieses Sach- und Worterklärung. Und ich habe diese Sach- und Worterklärung hier aus der Schlachter 2000 durchgelesen und muss sagen, die sind wirklich gut. Gut, weil sie ganz zusammengefasst sind auch. Ganz zusammengefasst. Es gibt auch Bücher, die so dick sind, nur mit Worterklärung. Kann man auch lesen. Habe ich, als ich Theologie studiert habe, auch solche Bücher geschaut. Aber ich habe nie so ein Buch von vorne bis hinten durchgelesen, weil das sind mehr Bücher, die man nur konsultiert und nicht durchliest. Aber das hier könnt ihr wirklich durchlesen, weil es sind nur 60 Seiten oder 80 Seiten ungefähr. Ne? Nicht so dick. Das ist ganz zusammengefasst. Nur das Wichtigste, nur diese Worte, die so wirklich schlimm sind sozusagen, empfehle ich, kann ich empfehlen. Ja, aber schlimmer sind die Worte, die heute noch benutzt werden, aber eine andere Bedeutung haben. Das ist noch schlimmer, weil wenn wir jetzt ein Wort finden, die es überhaupt nicht mehr gibt, dann wissen wir, oh, das Wort gibt, habe ich nie gehört. Ne? Aber wenn wir ein Wort finden wie dieser Same, ne, zum Beispiel, die es heute noch gibt, und dann denken wir, Samen? Wieso Samen der Frau? Ne? Oder Samen des Teufels? Ne? Und darum ist wichtig, das hier zu suchen. Sehr oft. Einführung. Das Buch 1. Mose wird auch Genesis genannt. Auch einige Deutsche benutzen manchmal auch dieses Wort Genesis. Ansonsten wird es hier nicht schreiben. Einige Leute sagen Genesis für 1. Mose und auf Portugiesisch und auf Arabisch heißt es auch Genesis. Das heißt, das bedeutet auf Griechisch Geburt, Ursprung, Entstehung oder Anfänge. Und wir können ganz viel über Gott lernen durch 1. Mose und durch diese ersten Kapitel. Ne? Weil jetzt nur die 11 Kapitel, das handelt über Schöpfung, Garten Eden, Leben vor der Sinnflut, die Sinnflut, Turmbaum zu Babel, Zerstreuung der Rassen, das Leben der Patriarchen. Ja, ab dem Kapitel 12, Leben der Patriarchen. Eigentlich sind die ersten 11 Kapitel, die beschreiben die längste Zeitspanne der ganzen Bibel. Ja, weil hier handelt es sich um 4000 Jahre Geschichte. Ungefähr, oder 3000 Jahre Geschichte, in 11 Kapiteln, ganz zusammengefasst. Warum heißen diese 5 Bücher Moses dann 5 Bücher Moses? Weil er sie tatsächlich geschrieben hat. Es gibt Leute, die stellen das in Frage, die sagen, ja, wahrscheinlich hat Mose das nicht geschrieben. Nein, aber es ist ganz klar, hier gibt es eine Reihe, ich habe hier eine Reihe Texte in der Bibel selbst, wo anderen Autoren 500 Jahre, 1000 Jahre später das immer wieder betont haben. Die Bücher Moses. Und das ist immer nur eine Zusammenfassung. Natürlich gibt es hier hunderte Texte, die ich erwähnen könnte, aber ich habe nur die genommen, wo es dann so ganz klar ist und nur zusammengefasst, ne, wo es wichtig ist. Ihr seht, ich mache solche Reihen von Bibelversen nicht immer, nur in einer Lektion vielleicht einmal, wo es dann auch wirklich wichtig ist, weil das ist eine wichtige Frage, wer hat die Bücher Mose geschrieben? Wie konnte er so vieles schreiben? Gibt es viele Erklärungen. Wieso konnte Moses so viel schreiben? Ne, das sind circa 200 Kapitel. Habe ich nicht summiert. Irgendjemand kann das machen. Wie viele Kapitel da sind? Circa 200 Kapitel. Mose hat 50, 2. Mose 40 und so weiter. Circa 200 Kapitel. Wieso konnte ein Mann so vieles schreiben über die ganze Geschichte? Werde ich da euch gleich verraten, dieses Geheimnis. Ein Teil davon ist, weil er selber ein großer Gelehrter war, im Hof vom Pharao aufgewachsen und wahrscheinlich da auch gelernt, schreiben und lesen. Aber es gibt noch andere Gründe. Es beschreibt in einer uns verständlichen Sprache, wie Gott die Welt in 6 Tagen geschaffen hat. Ja, natürlich sind die Worte, die Gott benutzt in 1. Mose Kapitel 1, Worte, die er besonders ausgesucht hat, um uns für den normalen Menschen erklären, wie er die Welt in 6 Tagen geschaffen hat. Das betone ich. Wie er die Welt in 6 Tagen geschaffen hat. Weil es gibt Leute, die sagen, ein Tag heißt eigentlich 10 Millionen Jahren oder so. Ne? Und die Welt wurde nicht in 6 Tagen, sondern in 600 Millionen Jahren geschaffen oder so. Nein. Ich sage, wie Gott die Welt in 6 Tagen geschaffen hat. Das ist teilweise eine Glaubenssache, aber was mich zu diesem Glauben führt, ist auch die Evolutionstheorie. Die Evolutionstheorie lässt mich glauben, dass Gott die Welt in 6 Tagen geschaffen hat, weil die Evolutionstheorie so wenig Sinn hat, so absurd ist. Dann sage ich, wenn die so absurd ist und so vieles behauptet, was gar nicht stimmt, dann muss die Bibel recht haben. So ungefähr denke ich. Weil viele versuchen da zwischen Evolutionstheorie und Bibel so einen Kompromiss zu machen. Aber wenn man so sieht, was die andere Seite so anbietet, dann denke ich, nee, das geht nicht. Ich kann einen Kompromiss nicht machen mit so einem Blödsinn. Dann bleibe ich lieber mit der Wahrheit, wo ich selber weiß, aus eigener Erfahrung, dass alles, was hier drin steht, die Wahrheit ist. Und wenn es steht, Gott hat die Welt in 6 Tagen geschaffen, dann ist das auch ein Lobpreis zu Gott, wenn es sagt, was können wir in 6 Tagen machen? Jeder kann sich selber ausdenken, was kann ich in 6 Tagen machen und was hat Gott in 6 Tagen gemacht? Dann können wir einen Vergleich machen, wie größer er als wir ist. Das betont die Größe Gottes. Die ersten Menschen lebten in Gemeinschaft mit Gott ohne Sünde. Die sollten die Welt verwalten und Tiere benennen. Auf die Gefahr der Sünde wurden sie hingewiesen. Die lebten in Gemeinschaft mit Gott. Sehr wichtig, diese Aussage. Die ersten Menschen, die haben sich mit Gott direkt kommuniziert, sich direkt unterhalten mit Gott. Sie liefen durch das Paradies und haben sich mit Gott unterhalten. Und wenn man sagt, Jesus hat das wiederhergestellt, was Adam und Eva kaputt gemacht haben, dann können wir das Gleiche erfahren. Das heißt, dass wir auch laufen durch die Stadt und uns mit Gott kommunizieren, unterhalten. Ja, wenn wir jetzt ganz vor dem Thron Gottes sind, unser Leben ganz vor dem Thron Gottes ist, können wir das sagen, dass wir uns mit Gott unterhalten, dass wir seine Offenbarungen bekommen und so, dass wir sein Wort verstehen oder dass wir unsere Gebete, er uns zeigt, was die Fragen, die wir ihm stellen, dass er sie beantwortet etc. Die Folgen der Sünde sind überall in der Bibel zu sehen. Tod, Fluch, Mord, Krankheit, Hass, Ehebruch und so weiter. Dass Adam und Eva die Verantwortung bekommen, die Welt zu verwalten. Dadurch kam auch die Macht des Teufels in der Welt. Wieso hat der Teufel gesagt, mir wurde alles gegeben, die Macht wurde gegeben. Wieso hat er das gesagt? Weil Gott die Macht Adam und Eva gegeben haben und Adam und Eva haben Satan als Berater sozusagen zu sich genommen. Er hat ihm Autorität geschenkt als Berater und das macht er auch bis heute. Er sagt den Menschen, was sie zu tun haben und so hat er viel Macht in dieser Erde. Wie ein König, der sucht sich einen Berater und der Berater sagt dem König, was er tun soll. Und so hat der Berater quasi mehr Autorität als der König sozusagen, ne, weil der König nur eine Puppe ist in seiner Hand. Und so auch die Menschen sind quasi eine Puppe in der Hand vom Satan, ne, weil sie das gemacht haben. Sie haben seine Ratschlag gefolgt. Zusammenfassung. Jetzt die Zusammenfassung nur von den Kapiteln 1 bis 11. Darum geht es in dieser Lektion. Bis 11. 1 bis 11. Kapitel 1 bis 2, Schöpfung. Im Kapitel 2, Details der Schöpfung des Menschen. Ne, das heißt, nicht, dass Gott, wir sollen hier nichts durcheinander bringen. Das heißt, im Kapitel 2 fängt er wieder von vorne, ab diesem Punkt an, wo er die Menschen geschaffen hat. Weil im Kapitel 1 steht alles zusammengefasst, von Anfang bis zum Ende der Schöpfung. Und dann geht er zurück zu diesem Punkt, wo er die Menschen geschaffen hat. Ne? Detailliert das. Ne? Kapitel 3 bis 5, Trennung von Gott als Folge der Sünde, Austreibung aus dem Garten Eden und Austreibung der Sündhaftigkeit auf alle Menschen, Ausbreitung der Sündhaftigkeit. Warum alle Menschen Sünder sind, ne? Haben wir schon studiert früher, warum Adam und Eva gesündigt haben und alle ihre Kinder sind Sünder von Geburt an, nicht nur von Geburt an, aber vom Mutterleib an. Vom Moment, wo sie jetzt eine einzige Zelle sind, da sind wir schon Sünder. Das heißt, getrennt von Gott. Kapitel 6 bis 9. Weltweite Sinnflut, um die Welt von Sünde zu reinigen und neu anzufangen durch Noahs Familie. Kapitel 10 bis 11. Zerstreuung der Nachfahren Noahs nach der Sinnflut durch die Verwirrung der Sprache, als sie sich gegen Gott erhoben. Die Nachfahren Noahs werden bis Abraham gelistet, welche ab Kapitel 12 eine zentrale Rolle einnehmen als Urvater Israels. Ne? Alles zusammengefasst, diese zwei Kapitel, Zerstreuung der Menschen. Ist wichtig, dass wir so einen Überblick bekommen. Kapitel 1 bis 11 von 1. Mose ist eine besondere Sache. Wir müssen quasi trennen, diese zwei Teile, weil ab dem Kapitel 12 fängt das dann mit Abraham, Isaac, Jakob und Josef. Und vorher sind diese anderen Sachen, Schöpfung, Sinnflut und so weiter. Ne? In unserem Kopf sollen wir das teilen, weil wenn wir jetzt denken, ja, wann war Abraham zum Beispiel? Abraham, Kapitel 12. Ne? Das Ziel dieses Bibelpanoramas ist immer, dass wir uns finden in der Bibel. Dass wir wissen, wo steht was geschrieben. Ich kann hier nicht in die ganzen Themen eingehen. Ich versuche hier die wichtigsten Probleme zu kommentieren. Die größten Themen und so ganz schnell zu kommentieren. Woher erhielt Moses die Kenntnis über die früheren Ereignisse? Ja, weil Moses doch 3000 Jahre nach Adam gelebt hat. Ne? Woher wusste er, was passiert ist mit Adam und Eva? Der Mittelmann war Sem, Noahs Sohn. Er kam 120 Jahre vor der Sintflut zur Welt und kannte auch seinen Großvater Lamech und sein Urgroßvater Methuselah, welcher zugleich mit Adam 250 Jahre lang lebte. Das heißt, Methuselah lebte 250 Jahre lang zusammen mit Adam, versteht ihr? Und Methuselah hat dann das alles Sem erzählt, was Adam ihm erzählt hatte. Das heißt, aus zweiter Hand. Sem hatte das aus zweiter Hand und Sem ist gleichzeitig mit Moses gelebt. Das heißt, Moses hatte das aus dritter Hand, die ganzen Geschehnisse aus dritter Hand. Ne? Und da die Leute auch so lange lebten, hatten die auch viel Zeit, um das alles zu erzählen, was früher geschah und so weiter. Und darum konnten sie sich auch gut erinnern an alles das, was früher geschah, weil sie auch viel Zeit hatten, das alles zu erzählen, nachzudenken und so weiter. Ne? Wir hatten nicht so viele Informationen wie wir heute. Ne? Wenn wir heute alle Informationen weitererzählen sollten, die wir die letzte Woche gehört haben, das könnten wir nicht schaffen, ne? Weil so viele sind. Aber früher gab es nicht so viele Informationen. Die Leute haben einfach erzählt, was früher war, was ne, ist passiert und so weiter. Sem ist der Schlüsselmann für diese ganzen Weitergabe dieser Informationen auf Moses. Darum wusste Moses das alles. Ne? Hier gibt's wieder so einen Wortschatz, Suche in Sach- und Worterklärungen, Bedolach, Harz, Cherubim, Arche und Altar. Ich würde sagen, Ihr macht das zu Hause, diese Worte, weil wir schon weit in der Zeit sind. Macht ihr das zu Hause, sucht in Sach- und Worterklärung. Bedolach, Harz, Cherubim, Arche, Altar sind auch Worte, die teilweise heute nicht mehr gibt, wie Bedolach, Harz, haben wir gehört auf Deutsch. Cherubim haben wir schon gehört, ne? Haben wir schon irgendwo hier, ne, in der Stadt gehört, aber es hat eine völlig andere Bedeutung als in der Bibel. Sollten wir auch lesen, weil da steht auch die Erklärung, weil zumindest in Brasilien ist so, Cherubim sind diese kleinen Engelchen, diese nackten Engelchen, wisst ihr, so manchmal in katholischen Kirchen oder manchmal in irgendwelchen Schmuck oder so, ne? Das werden in Brasilien so als unter den Leuten so Cherubim genannt. Und das hat nichts damit zu tun, null, mit das, was die Bibel Cherubim nennt. Ne? Und Arche ist auch so ein Wort aus der Bibel. Wie groß war die? Wie hat die funktioniert? Altar ist auch so eine Sache. Ne? Meistens nennt man diesen Tisch, was es in den Kirchen gibt, Altar. Aber in der Bibel war das auch völlig was anderes. Ne? Bitte nennt diesen Tisch nicht Altar. Ne? Weil wir keine Opferung machen. Ne? Wir töten hier kein Tier oder kein Mensch oder so. Ne? Darum ist es einfach ein Tisch. Ne? Erdkunde. Jetzt bitte ich euch wieder, Bibel aufschlagen. Bibel aufschlagen und die Karten, die sind ganz leicht, weil meistens sie ganz am Ende. Ne? Ganz am Ende. Und lass mal sehen. Einige die Bibel haben auch ganz am Anfang. Meine hat nur am Ende. Aber vielleicht eure am Anfang oder am Ende. Und da wir jetzt 1. Mose 1 bis 11 studieren, ne, geht es um Alten Testament. Weil es, die Karten haben immer Titel. Und meine erste hat Geografie des Landes Israel, die zweite heißt der Mittlere Osten, das dritte Israel, Wüstenwanderung. Ne? Das heißt hier Aram, muss wahrscheinlich hier der Mittlere Osten sein. Bei mir habe ich hier gefunden Aram Naharaim. Wahrscheinlich ist es hier, ne? Hier so. Ja, genau, ja. Ist wichtig, dass man das weiß. Wenn man liest Aram ungefähr, ne? Es geht um Länder, die es noch heute gibt, nur heute einen anderen Namen haben, ne? Babel, ne? Heutiger Irak, ne? Hier steht es. Babylon. Hier auf meiner Karte habe ich es gefunden. Babylon in Klammern Babel, ne? Und das nächste, Ebene Sinea, ne? Habe ich auch gefunden auf meine hier Sinea, ne?
Das kenne ich.
Direkt daneben Babylon, direkt neben Babylon. Habt ihr es gefunden? Wer hat es gefunden?
Ich habe noch keins von drei.
Ja, darum würde ich sagen, kauft ihr bitte, ne, kauft bitte so eine Bibel, Schlachter 2000, die hat diese Sachen. Ne? Hier die Karte am Ende. Aber der Andreas, der hat hier eine Schlachter 2000 und die hat diese Karten. Schau mal, vielleicht hast du es noch nicht gesehen. Ne? Mhm. Ja? Ist wichtig, wenn wir die Bibel lesen und irgendwelche Städte oder Länder genannt werden, dass wir auch eine Ahnung bekommen, wo das liegt. Okay? Ne? Warum Ebene Sinea? Die Zivilisation hat ihren Ursprung in der Ebene Sinea. Da liegt das Garten Eden oder lag das Garten Eden. Ne? Ebene Sinea.
Irak, ne? Was nicht Ost-Irak?
Neben Babylon hier, neben Babel, Babylon. Ich kenne mich nicht so gut. Wenn du fragst über Brasilien, dann kann ich beantworten, aber über Irak, da weiß ich nicht. Ja, schau mal. Hier, ne? Hier Sinea, ne? Das liegt zwischen diesen Teichen. Und hier ist Babylon. Und hier ist.
Ja, hier ist doch Mesopotamien. Babylon, das ist doch Irak, ne?
Ja, wahrscheinlich.
Ja, ist Irak.
Irak. Ja. Und die Flüsse Tigris und Euphrat, die sind zwei und darum heißt es auch Mesopotamien, weil das Wort Meso ist griechisch und bedeutet zwischen und Potamos ist Fluss, zwischen die Flüsse. Ne? wo sie sich am nächsten stehen, das heißt unten quasi auf der Karte, im Südteil. Bis zu den Stränden des Persischen Golfs. Dieses Land wurde später Babylon genannt. Gut. Auf der nächsten Seite. Personen, Adam und Eva. Wer ist der nächste? Rassan, 1. Mose 2, 7, bitte.
Da bildete Gott, der Herr, den Menschen aus Staub vom Erdboden und hauchte in seine Nase Atem des Lebens. So wurde der Mensch eine lebende Seele. 1. Mose 2, 7.
Halleluja, ne? Der erste Mensch auf Erden war Adam. Er ist nicht geboren, ganz logisch, sondern direkt von Gott geschaffen worden, aus dem Staub. Ne? Nach dem Abbild Gottes, sehr interessant. Gott gab Adam Autorität über die Tiere, habe ich schon erwähnt, welche ihn fürchten und gehorchen sollten. Sehr interessant auch, ne, wie die Tiere die Menschen meistens fürchten. Meistens. Ne? Wenn wir jetzt in Amazonien durch den Wald laufen, dann gibt's solche große Katzen, ne? Die nennen sich in Brasilien anders als in Afrika, aber solche Tigerkatzen, ne? Die laufen durch den Wald. Und wenn sie einen Mensch hören, dann flüchten sie, ne? Dann flüchten sie, obwohl sie einen Mensch mit links töten könnten, ne? Meistens. Nur wenn es jetzt um den Nachwuchs geht. Wenn jetzt man kleine Katzen findet oder so, dann musste man rennen, weil zwischen die kleinen Katzen und die Mama, da darf man nicht sein. Aber ansonsten flüchten die Tiere vor den Menschen, auch jetzt die Ochsen oder die Pferden oder so, die haben alle Angst vor dem Menschen, obwohl sie viel größer sind als der Mensch. Ne? Was ist passiert? Satan benutzte die Schlange, um Eva zu betrügen. Er sagte ihr, sie würde werden wie Gott, falls sie davon esse. Sie aß und gab Adam davon, aber sie wurden nicht wie Gott, sondern wie Satan, Sünder, und wurden aus dem Garten vertrieben. Ne? Alles zusammengefasst, gelogen. Satan hat Eva angelogen und das ist seine Masche bis heute. Er lügt ständig. Er erzählt uns alle möglichen Geschichten. Ja. Vater aller Lügen, ja. Er erzählt uns alle möglichen Geschichten in unseren Köpfen, auch heute. Wenn wir so Sachen hören in unserem Kopf, müssen wir beten und fragen, kommt das aus Gott oder nicht? Sie wurden wie Satan, rebellisch, ne? Rebellisch, sie sind gefallen und sie sind geistlich gestorben. Gott hat gesagt, im Tag, wenn ihr das isst, werdet ihr sterben. Und im Moment, wo sie das gegessen haben, sind sie geistlich gestorben. Das sieht man daran, dass sie jetzt gespürt haben, dass sie nackt waren. Ne? Sie waren nackt, woher hat es nicht ausgemacht, weil sie waren rein, ihre Seele war rein. Sie haben das nicht gespürt. Aber nachdem sie gesündigt waren, war ihre Seele schmutzig und sie schämten sich. Sie mussten sich schämen und die ganze Welt ist heute in Sünde und darum müssen wir uns auch kleiden. Ne? Ist normal, weil wir in einer Welt, eine gefallene Welt leben. Und alle Menschen auf der Welt kleiden sich. Interessant, diese, ne, diese Tatsache. Ne, einmal ist ein Weißer in Afrika, einen Neger in Afrika getroffen, der nur ein Faden um den Bauch hatte. Ne? Und dann hat der Weißer gefragt, warum trägst du diesen Faden, warum legst du ihn nicht ab? Dann hat er gesagt, soll ich dann nackt laufen? Aber damit will ich einfach sagen, ne, der Gedanke, dass man sich kleiden muss, dass es ein Bedarf ist, dass man sich kleidet, ist da. Dieser Afrikaner hat gewusst, ich muss mich kleiden, ich darf nicht nackt laufen, wie Adam und Eva. Die haben auch dieses Gefühl, ich muss nicht, darf nicht nackt laufen und haben sich Schürzen gemacht aus Feigenblättern, ne?
Ja.
Die auch nicht viel gebracht haben, aber zumindest das zeigt dieses Gefühl, dass man sich kleiden muss. Kein anderes Tier hat dieses Gefühl, er muss sich kleiden. Alle anderen Tiere tragen keine Kleidung. Warum muss der Mensch Kleidung tragen? Das beweist, was die Bibel sagt. Ne? Das kam auch aus der Sünde. Ne? Gott verfluchte die Erde und den Menschen. Alles wurde verändert zu einer gefallenen Natur. Es ist wichtig zu betonen, alles wurde verändert. Nicht nur der Mensch muss sich jetzt kleiden und so weiter. Nein, auch die Natur, die Sachen, die Bäume, die Pflanzen und die Tiere haben sich geändert. Die sind jetzt gefallen, die sind jetzt ihnen geht es schlechter als vorher. Vorher musste Adam und Eva nicht arbeiten. Warum mussten sie nicht arbeiten? Nein, mussten nur Hand ausstrecken und jetzt Obst essen. Hand ausstrecken, Apfel essen. Hand ausstrecken, Orange essen. Hand ausstrecken, Wassermelone essen. Hand ausstrecken, keine Arbeit. Ne? Und jetzt nicht. Jetzt muss alles, ne? Alles muss gepflanzt werden, alles muss gegossen werden und alles ist, ne? Alles gibt Arbeit. Früher war das nicht so. Ne? Dornen und Disteln. Das heißt, es gibt auch Pflanzen und Tiere, die den Menschen schaden, die giftig sind, die Dornen haben, ne? Die verletzen und so weiter. So wie der Mensch sich auch gegenseitig verletzt, gibt es auch Tiere und Pflanzen, die die anderen Tiere und Pflanzen und Menschen verletzen, ne? Und Schaden zufügen und giftig sind und so weiter. So wie auch Menschen giftig sind, ne? Das kann ich laut sagen, ja? Adam musste schwer arbeiten, um Nahrung zu gewinnen. Er lebte 930 Jahre und hatte viele Söhne und Töchter. Adam starb und bis heute ist der Tod unser Begleiter. Außer dem leiblichen Tod entstand sofort, nach Gottes Wort, wie Gott gesagt hatte, auch der geistliche Tod, die Trennung von Gott, ne? Was erkennbar ist dadurch, dass sie sich vor Gott schämten und ihm auswichen. Der Mensch wollte nicht mehr. Er freute sich nicht mehr mit dem Kontakt zu Gott. Wir freuen uns, wenn wir zur Gemeinde kommen und Kontakt mit Gott haben oder wenn wir beten und Kontakt mit Gott haben. Aber es gibt viele Leute, die ein Problem damit haben. Und die meisten, die haben ein Problem damit. Wenn Gott denen sich nähert, wir haben ein Problem damit. Und dieses Problem erfahren wir auch in unserem Leben. Weil wenn man ja das Wort Gottes predigt, dann werden viele Leute böse. Wenn eine Lehrerin des Wortes, die so eine ähnliche Arbeit macht wie ich, die hat einmal so ein Gleichnis erzählt. Die hat gesagt, ich habe Frauen eingeladen, zu mir zu Hause die Bibel zu studieren. Und früher haben diese Frauen Esoterismus und Voodoo-Kulte, alles Mögliche gemacht. Und ihre Männer haben sich nicht darum gekümmert, kein Problem, oder so ein bisschen komisch oder so, aber kein Problem. Aber Bibel studieren, nein, verboten. Ne? Interessant. Esoterisch, Voodoo-Kulte, alles kein Problem. Bibel lesen, nein. Ne? Weil Gott ist wirklich noch ein Problem für die gefallenen Menschen. Die Bibel, sein Wort, ist das Problem, ist das größte Problem. Kain und seine Nachkommen. Kain. Ah, interessant hier zu betonen, dass Adam und Eva viele Söhne und Töchter hatten, nicht nur Kain, Abel und Seth. Die hatten noch ganz, ganz viele, weil viele fragen sich, aber wer hat doch Kain geheiratet? Ne? Es steht Kain und seine Frau, ne? Eine Schwester, das war seine Schwester. Ne? Ganz logisch, aber viele wissen das nicht, ne? Und fragen, ja, wieso, wer hat Kain geheiratet oder so. Ne? Wer war die Frau von Kain? Ganz logisch, einer der Töchter Adams. Wer ist der Nächste dran? Andreas, 1. Mose 4, 16. Ja? Okay, Kain hatte Abel umgebracht. Sie brachten Opfer vor Gott. Auch so eine interessante Geschichte. Abel, ein Schaf. Ne? Und Kain brachte Obst und Getreide. Und viele denken, ja, aber was ist das Problem? Warum war Gott so verärgert? Wegen das Opfer von Kain. Aber hier steht es, das Schaf war ein Sündenbekenntnis. Er hat ein Schaf gebracht, das er getötet hat. Und das war ein Symbol, was er verstanden hat, dass das, was er getan hatte, seine Sünden, brauchten ein Opfer. Das musste gesühnt werden. Und Kain hat das Gegenteil gemacht. Er hat Obst und Getreide gebracht, weil er stolz war. Ich habe gearbeitet, ich habe hier geerntet, Obst und Getreide, ganz schön, das bringe ich zu Gott. Ich kann mir auf die Brust klopfen, wie bin ich so ein erfolgreicher Bauer und so. Das ist das Umgekehrte. Darum hat Gott gesagt, du hast die falsche Ansicht, du hast die falsche Einstellung, das musst du ändern, du musst bereuen, deine Sünde musst du bereuen. Aber nein, Kain hat das nicht bereut, er wurde wütend auf Abel. Ne? Sehr interessant, das passiert noch heute. Wenn wir von Jesus bezeugen, wenn wir erzählen, ja, ich glaube an Jesus Christus, dann sagen die Leute, denkst du, bist etwas Besseres als die anderen? Ne? Nur weil wir jetzt gesagt haben, glaub an Jesus und er wird dich retten und dann denkst du bist was Besseres als die anderen. So hat auch Kain gesagt, ne? Abel, hat ein Opfer gebracht und Kain hat auch ein Opfer gebracht. Und dann hat Kain gesagt, du denkst, du bist was Besseres als ich. Ne? Ist böse auf ihn geworden. Ne? Nichts zu tun. Das heißt, Abel hat nur sein Opfer gebracht. Ne? Ruhig in seiner Ecke. Und Kain, ne, wurde wütend auf ihn und hat gedacht, ich löse das Problem, ich töte ihn. Ne? Das Problem lag in seinem Herz. Sein Herz war das Problem. Er hat gedacht, ich töte ihn und dann löse ich das Problem. So sind die Menschen auch heute. Die denken, wenn wir jetzt die Christen umbringen oder wenn wir die Bibel verbieten oder so, dann werden wir das Problem der Welt lösen. Ne? Das Problem liegt in den Herzen der Menschen. Kain flüchtete mit seiner Frau, seiner Schwester, nach Node. Kain baute eine Stadt. Von seinen Nachfahren stammen große Zivilisationen, große Landwirte, Musiker, Künstler und Bildhauer. Seine Nachfahren aber lebten fern von Gott. Der erste Fall von Polygamie und die zwei ersten Fälle von Mord geschahen während der ersten Generationen. Daher überrascht es uns wenig, dass Gott nur 1656 Jahre nach der Erschaffung Adams die Sintflut sendete, um dieses pervertierte Volk zu zerstören. Ganz klar, dann muss ich auch hier ablesen, weil es ist sehr intensiv. Abel und Seth. Gott erlaubte nicht, dass der Samen des Glaubens erlöscht werden würde und schenkte Seth. Ne, weil, ja, Abel war gläubig, Kain ungläubig. Kain hat Abel umgebracht. Und jetzt, die gläubigen Nachkommen von Adam, wie ist das aus? Das heißt, alle, die ganze Welt würde ungläubig sein. Natürlich hatte Adam und Eva auch andere Kinder. Okay, aber hier sind die zwei Extremen. Abel, der Gläubigste, Kain, der Ungläubigste. Von Seth bis Noah gab es in jeder Generation einen Glaubensmann, der die Wahrheit über Gott seinen Kindern weitergegeben hat und seine Ehe heiligt. Stellt euch das mal vor. Ein Mensch in der ganzen Welt war immer gläubig, so mindestens. Ja, ein Mensch auf der Welt war zeitweise gläubig, nur ein, zeitweise, ne? Der die Wahrheiten über Gott seinen Kindern weitergegeben hat und seine Ehe heiligte. Was sind diese Wahrheiten über Gott? Zum Beispiel das mit dem Opfer, denke ich mal. Weil die Tatsache, dass Abel geopfert hat, lasst uns nachdenken, fragen, aber wie wusste er, dass er lang opfern sollte? Irgendwoher musste er das wissen. Ja, ja, ja. Irgendwie wurde es denen schon klar, oder Gott hat denen direkt gesagt, oder es wurde ihm klar, wegen das, ne, weil Gott ein Tier getötet hat, um den zu kleiden. Ich sage mal so, vielleicht hat denen das Gott gesagt, aber es steht nicht in der Bibel. In der Bibel steht nicht alles. Ne? Es gibt Sachen, die, es wäre unmöglich, dass alle Sachen in der Bibel stehen. Das heißt, man vermutet das, dass solche Sachen, ja, auch über den Glauben, über Gebet und über andere Sachen, haben die dann immer weitergegeben, erzählt zu ihren Kindern und so. Der Glaube Abels, in Klammern, spricht durch diese Männer, ja, weil er getötet wurde wegen seinem Glauben und alle Nachfahren, Seth und alle Nachfahren, waren gläubig und bezeugt, in ihrer Zeit bezeugt den Glauben an Gott. Sie wurden sehr gesegnet und alt, sehr gesegnet. Henoch und Methuselah, wer ist der Nächste an der Reihe, Schwester? Evelyn. 1. Mose 5, 24. Ja, er wandelte mit Gott und wurde entrückt, als er 365 Jahre alt war. Gott hat ihn zu sich geholt ohne Tod. Sein Sohn Methuselah wurde der älteste Mann der Welt, 969 Jahre alt. Nur vor der Sintflut, die nächste Assi, Hebräer 11, 7 bitte. Ja, die Menschen lebten lange, Methuselah 969 Jahre, er war sehr gesegnet, vielleicht darum hat er mehr gelebt als andere, aber trotzdem haben die anderen auch sehr lange gelebt, vielleicht 600 Jahre oder so. Und stellt euch mal vor, wenn ihr jetzt 600 Jahre alt wärt, wie viele Kinder ihr haben könntet. Ne? Das heißt, die Welt war ganz schnell wieder voll von Menschen, ganz, ganz schnell. Nach der Sintflut waren die wie die Kanickel, ne? 600 Jahre oder wie viel gelebt und viele Kinder, sofort die Welt voller Menschen, Millionen Menschen. Und sie haben eine fortschrittliche Zivilisation entwickelt, aber vertieften sich gleichzeitig mehr und mehr in sündhafte Verhalten. Ne? Stellt euch das mal vor, wenn die Leute 600 Jahre alt werden, wie viel Blödsinn, wie viel Pornografie und wie viel, ne, alles Mögliche. Sie perfektionierten die Perversitäten und dachten sich das Böse immer raffinierter aus. Die Erde erfüllte sich mit Gewalt und Unzucht. Gott entschied sich, die Menschen zu zerstören. Nur Noah und seine Familie sollten verschont werden, weil er gerecht und tadellos wandelte. Gott befahl Noah, eine Arche aus Tannenholz zu bauen, die seine Familie und Exemplare der Tiere retten sollte. Sie war 137 Meter lang, 23 Meter breit und 14 Meter hoch. Er fing zu bauen an, als er 480 Jahre alt war, circa 20 Jahre vor der Geburt seiner Söhne, und es dauerte 120 Jahre. Ganz zusammengefasst die ganze Geschichte vom Bau dieses Schiffes. Ja, und 120 Jahre lang, ihr könntet das vorstellen, wenn wir jetzt 120 Jahre lang arbeiten würden in ein Projekt und alle Menschen würden uns die ganze Zeit auslachen, ne? Weil es war, sagen wir so, auch menschlich gesehen ganz absurd, ein Schiff bauen ganz weit weg vom Meer. Und die Leute ihn die ganze Zeit ausgelacht haben, ne? Ganze Zeit. Und er hat gepredigt, Leute, bekehrt euch, Leute, lasst die Sünde. Und die Leute haben ihn nur ausgelacht, 120 Jahre lang. Würdet ihr das aushalten? Ne? Ich weiß es nicht, von mir kann es nicht garantieren. Ne? Aber das ist so ein Vorbild für uns, wenn wir jetzt Prüfungen haben oder von den Menschen ausgelacht werden und so. Und Gott hatte die Menschheit gewarnt, aber niemand glaubte. Und als er fertig war, nahm er 7 Männchen und 7 Weibchen von jeder Art der sauberen Tiere und ein paar von jeder nicht sauberen Art. 7 Tage lang gingen die Tiere in die Arche. Als er fertig war, sehr interessant, schloss Gott die Arche. Sehr interessant, dieses Wort. Gott selber schloss die Arche von außen. Sehr interessant. Warum musste es so sein? Ne? Warum? Weil Noah war auch nur ein Mensch. Ne? Stellt euch mal vor, wenn jetzt die Sintflut kommt und die Leute merken, oh, das wird wirklich eine Sintflut geben, ne? 120 Jahre ausgelacht, aber jetzt, ne? Wie die Menschen so sind, wenn die merken, wenn das Wasser, ne, bis hier ist, dann ändern die Menschen ihre Meinung ganz schnell und würden rennen zu Noah und sagen, Noah, wir haben uns anders, ne, entschieden, in Schulen tut uns leid, etc., ne. Ne, Noah, ne, war ein ganz gläubiger Mensch und ihr wisst, wie wir so sind, ne, die in Jesus glauben, Herz voller Liebe und so, ne. Und Gott hat gesagt, nee, jetzt ist zu spät, ne. Das Gericht ist gefallen, das Urteil ist gefallen. Das Urteil ist gefallen, hier ist der Punkt, hier ist der Urteil und die Menschen sind verurteilt. Punkt. Jetzt ist die Strafe. Ne? Es regnete und die Quellen öffneten sich. Okay, ganz klar, Quellen, was sind Quellen, ne? Wo Wasser rausfließt. Aber interessant, die Quellen der großen Tiefe. Hier möchte ich 2 Sachen kommentieren. Zuerst regnete es und man fragt, woher kam so viel Wasser? Ne? Wo kam so viel Wasser, dass die ganze Erde unter Wasser dann stehen konnte? Wo kam so viel Wasser? Zuerst einmal die Wolken. Weil interessant, dass nach der Sintflut Gott die, wie heißt das auf Deutsch? Den Regenbogen gegeben hat. Ne? Regenbogen. Und die Leute sagen, das ist unmöglich, weil Regenbogen entstehen immer, wenn Licht durch das Wasser oder durch ein Kristall oder durch Wasser strahlt, dann entsteht immer ein Regenbogen. Das heißt, theoretisch müsste vor der Sintflut auch Regenbögen existieren. Aber sie existieren nicht. Warum? Weil vorher war die Welt von Wolken bedeckt. Das ist nur eine Theorie, steht nicht in der Bibel. Von Wolken bedeckt und die Erde war so ähnlich wie ein, wie heißt das auf Deutsch, ein Treibhaus. Treibhaus. Wisst ihr, Treibhaus, ein Platz, wo ein kleines Häuschen aus Glas, wo sehr viel Feuchtigkeit ist und wo die Pflanzen dann viel schneller, viel besser wachsen, ne, weil die ganze Zeit warm und feucht ist, wie in Regenwald. Ne? Warm und feucht. Ne? In Regenwald gibt es Bäume, die 100 Meter hoch sind oder quasi. Ne? Weil warm und feucht die ganze Zeit. Und so die Erde. Warum lebten die Leute 900 Jahre lang? Natürlich, die ganze Zeit feucht, warm, Natur, prächtig, alle prächtig, die ganzen Dinosaurier. Wie konnten die leben? Die mussten viel Nahrung haben, viel, viel, viel Nahrung haben. Treibhaus, die Erde ein Treibhaus. Ne? Das heißt, alles ist viel gewachsen, dann hatten die Dinosaurier ihre Nahrung. Und diese Wolke, die über die Welt war, sind runtergekommen, geregnet, 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 40 Tage lang, alles, was da oben war, runtergekommen. Aber auch die von unten. Interessant, dass man so öfter liest in Zeitungen oder im Internet, dass es unterirdische riesige Wasserreservoir gibt. Zum Beispiel, es gibt ein Wasserreservoir, das die Hälfte Brasiliens so groß ist. Ich weiß nicht, wie viele hundert Meter unter der Erde, da ist Wasser unterhalb Brasilien oder auch unter Äthiopien oder so. Da gibt es Wasserreservoir, die tausende Kilometer groß sind, ein paar hundert Meter unter der Erde. Da habe ich schon öfter gelesen darüber. Das heißt, diese ganzen Wasser sind hochgekommen auf die Erde. Ne? Und ein Gedanken über die Sintflut, dass es die Sintflut gegeben haben muss. Jeder von uns ist mit dem Fahrzeug hierher gekommen heute, ne? Und wahrscheinlich nicht ein elektrischen, ne? Wahrscheinlich nicht, noch nicht. Das heißt, jeder von uns ist gekommen und hat verbraucht eine Sache, die aus der Erde gezogen wurde, Erdöl. Erdöl heißt von unten der Erde. Und es werden Millionen Tonnen Erdöl jedes Jahr gefördert auf der Oberfläche. Aber was ist Erdöl? Habt ihr schon das gedacht? Was ist Erdöl? Erdöl ist Fett von Tieren. Gekochtes Fett von Tieren. Aber wieso gelangen dann so viele Millionen und Milliarden Tonnen von Tieren so tief in der Erde? Wir wissen das. Durch die Sintflut. Das Wasser hat sich bewegt und die ganze Erde bewegt und die ganzen Tiere sind runtergegangen. Weil wenn wir jetzt ein Tier auf der Oberfläche lassen, was passiert? Dann kommt der Sauerstoff aus der Luft und zersetzt dieses Tier. Das heißt, dieses Erdöl, was in der Erde ist, das muss in einer ganz schnell passiert sein. Ganz schnell. Weil man muss ein Tier ganz schnell begraben oder auch eine Pflanze ganz schnell begraben, dass es dann auch zu Kohle wird. Kohle sind Pflanzen, Bäume, die begraben wurden. Die ganzen Kohle, die hier abgebaut wird. Woher kommt das? Pflanzen müssen ganz schnell begraben werden. Wenn sie nicht ganz schnell begraben werden, dann zersetzt sie die Luft. Ne? Wann ist das passiert, dass so viele Bäume begraben wurden, so schnell? Sintflut. Ne? Viel Wasser und alles bewegt sich. Ne? Und es regnet und die ganze Erde bewegt sich. Die Tiere gehen unter und dann, wenn das Wasser wieder absäuft und dann, da sind die Tiere da unten, die Erde oben. Ne? Es gibt keine andere Erklärung. Ne? Aber die Wissenschaftler, die versuchen das gar nicht zu erklären. Woher kommt das viele Erdöl und woher kommt die viele Kohle? Ne? Natürlich, weil es gibt keine andere Erklärung. Die Evolution oder weiß nicht was. Ne? Ja, aha, ja, genau. Ne? Dann sehen wir, wie viele Argumente es gibt, auch für die Erzählung der Bibel. Ne? Die Evolutionisten, die haben ihre Argumente, die konstruieren ihre Logik und so weiter, aber wenn wir sehen, es gibt ganz viele Argumente, die sprechen für das, was die Bibel erzählt. Okay, Nimrod und der Turmbau zu Babel. Nimrod, Noahs Urenkel, war mächtig und hatte, lass mal sehen, wer war als Nächste, wer hat vorher gelesen, ich denke jetzt Stefan, ne, Stefan, hier, ja, les bitte. Ja, 1. Mose 11, 17, folgendes. Interessant, dass hier im 1. Mose 7, 1, Gott hat gesprochen, ja, warte, komm gleich an, Gott hat gesprochen, 1. Mose 7, 1. Dich allein habe ich unter diesem Geschlecht gerecht erfunden. Sehr interessant, dass im Alten Testament viele Menschen genannt wurden gerecht. Und was heißt gerecht? Menschen, die gelebt haben. Okay, gehe davon aus, dass es eine Übersetzung ist. Ne? Gerecht, aber was bedeutet das jetzt im Klarwort? Menschen, die korrekt, ich sage mal so, oder nach den Geboten Gottes gelebt haben, Gottesfürcht. Ne? Jesus war noch nicht, aber diese Menschen haben in ihr Herzen die Gerechtigkeit gefolgt, ausgeübt, gewusst, das ist falsch, das ist richtig, haben Gott gefürchtet und haben ihm Führung gebietet und so weiter und haben erzählt ihren Kindern, wie man jetzt liebt, wie es Gott gefällt und so, ne? Schon früher. Und das Gleiche gilt auch heute, wenn man so spricht, gerecht geworden aus Glauben, ne? Viele verwechseln das. Viele denken, Gott kommt und sagt zu dieser Person, du bist gerecht. Warum? Weil ich habe es entschieden, du bist gerecht, Punkt. Die Tatsache, dass diese Person jetzt sündigt und Gott nicht fürchtet, etc., interessiert nicht. Viele sagen so, aber das ist falsch. Eine Person, die ist nur gerecht, wenn sie auch lebt als Gerechter. Die Leute im Alten Testament und auch im Neuen Testament, zum Beispiel dieser Cornelius, ne, bevor er sich bekehrt hat, wurde als auch gerecht genannt. Und auch Josef, ne, der Mann von Maria, wurde auch gerecht genannt. Das heißt, die waren Leute, die Gott gefürchtet haben und die Gerechtigkeit ausgelebt haben. Und das heißt, Gerechtfertigung aus dem Glauben. Abraham wurde durch den Glauben gerechtfertigt. Das heißt, weil er geglaubt hat, hat dieser Glauben sein Handeln, seine Art, wie er gelebt hat, verändert, so dass er als Gerechter gelebt hat. Es gibt keine Rechtfertigung, die auf den Menschen kommt als ein Wunder sozusagen. Eine Person, die gar nicht an Gott glaubt, die gar nicht Gott fürchtet, die gar nicht interessiert ist an den Willen Gottes. Und dann, so sagen einige, dann kommt Gott und sagt, ja, aber ich mache dich trotzdem gerecht. Sowas existiert nicht, aber viele glauben sowas, so ein Unsinn. Ne? So, jetzt auf Seite 28, ganz unten. Nimrod, Noahs Urenkel, war mächtig und hatte ausgezeichnete Führungsqualitäten. 1000 Jahre vergingen und die Millionen bevölkerten wieder die Erde. Wie Kain versuchte sich auch Nimrod Gott zu nähern mit eigenen Werken und schlug vor, einen Turm zu bauen, ein Gotteshaus, um die Menschheit religiös und politisch zu vereinen. Nimrod, der hat eine Weltreligion vorgeschlagen, hat gesagt, Leute, hört zu, wie wär's, ne? Lasst uns unsere Kräfte bündeln, lasst uns einen Katholizismus schaffen. Ne? Warum habe ich hier gesagt Katholizismus? Weil dieses Wort benutzt, bedeutet eine Weltreligion. Das Wort Katholizismus bedeutet für die ganze Welt eine Weltreligion. Lasst uns eine Weltreligion bauen. Nimrod. Und dann kennt ihr schon die Geschichte Turmbaum zu Babel. Später wurde diese Stadt zu Babylon, die alles symbolisiert, was gegen das Volk Gottes ist. Viele Abzeichen, Statuen und Ideen, die heute in den verschiedenen Religionen stattfinden, stammen aus jener nimrodische, heidnische Zivilisation. Merkt euch das. Das Buch Offenbarung redet von Babylon als Symbol der satanischen Religion. Ja, das mit dem Turmbau zu Babel war schon ein Vorläufer von Ökumenismus und Weltreligion. Und von alles, was so vom Satan kommt, ne? Satanischen Religion, damit meine ich nicht den Satanismus. Ne? Weil, was will der Satan? Satan will, dass die Menschen keine Gemeinschaft mit Gott haben. Und dann benutzt er alles Mögliche. Er benutzt die Religion, er benutzt sogar den Satanismus. Aber die satanische Religion sind alle Religionen, die die Menschen hindern, Gott wirklich zu finden. Darum finden wir diese Symbole, ne, diese heidnische Symbole, die in Babylon gab, religiöse Symbole, findet man in allen Religionen. Da müssen wir eine besondere Schulung nur über diese Symbole, babylonische Symbole und so weiter, wie die sich heute in allen Religionen wiederfinden. Musste man das studieren, aber jetzt ist keine Zeit dafür. Ne? Die Idee einer Welt, wo sich alle unter einer Religion und Regierung vereinen, ist satanischen Ursprungs. Gott erwartet, dass die Menschheit individuell vor ihm abhängen und nicht voneinander. Das ist das Problem. Die Menschen denken, die bekommen Errettung in einer Religion oder in den anderen Menschen. Und das ist falsch. Die Errettung kommt von Gott. Und wir sollen Gott anbeten. Warum sind wir dann hier, wenn ich so kritisiere, die andere Religion? Wir sind nicht hier, weil hier die Errettung ist. Nein, wir sind hier, weil wir Gemeinschaft haben, weil wir das Wort Gottes studieren, weil wir füreinander beten und so weiter, aber nicht, weil wir eine Religion sind, weil hier die Errettung in diesem Raum ist. So denken die Religionen. Die bauen ihre Tempel und sagen, in diesem Tempel ist Gott, wohnt Gott, so sagen die. Ne? Die Juden wurden so gelehrt, in dieses Haus wohnt Gott. Okay, das war bei den Juden, aber wir Christen, wir wissen, Gott ist überall. Gott lebt überall und überall wird Gott angebetet. Es gibt keine Religion. Gott rettet nicht durch Religion, er rettet direkt, den Menschen, der ihn sucht. Die Menschen haben gedacht, wenn wir uns vereinen, dann werden wir viel Kraft haben und die Welt dominieren. Sehr interessant, wie macht Gott das? Ne? Er erlaubt immer, dass es in der Welt verschiedene Kräfte gibt. Stellt euch das mal vor, wenn jetzt einer der Großmächte, weil welche sind die heute die Großmächten? USA, Europa, Russland und China. Wenn einer von denen jetzt viel, viel mächtiger wäre als die anderen und den anderen sagt, so, jetzt müsst ihr hier mit mir machen. Ne? Wir werden eins sein, nur eins. Und alle müssen marschieren. Wenn jetzt China sagen würde, so, Nordamerika, wir haben 1000 Mal Bomben als ihr. Ihr werdet alle Chinesen. Ihr werdet alle hier kleben, ne? Und so. Entschuldigung, den Witz. Das heißt, dominieren, die ganze Welt dominieren. Ne? Jetzt hast du es verstanden, okay. Ne? Die ganze Welt dominieren. Alle müssen machen, was Peking entscheidet. Ne? Shalom. Ne? Das wäre ganz schlimm, weil diese Menschen hätten dann Macht, alle Menschen zu unterdrücken. Alles machen, was denen durch den Kopf geht. Ne? Weil heute, wenn jemand nicht gefällt, was die chinesische Regierung sagt, dann kann er versuchen zu flüchten aus China. Ne? Einige schaffen das nicht, andere schon. Und so und das Gleiche für Europa oder Russland oder Nordamerika. Es gibt immer so ein Gleichgewicht. Und auch früher, ne, es gab immer verschiedene Imperien und einer war ein bisschen mal größer, dann wurde er besiegt von anderen und dann wurde der dann besiegt von anderen. Gott passt immer auf, dass die Mächten immer so im Gleichgewicht sind. Dass nicht einer über alles regiert, weil dann wäre es ganz schlimm. Weil dann würden die verbieten, den Glauben verbieten, die Bibel verbieten und so. Und niemand könnte flüchten. Vielleicht zum Mond oder so, ne? Aber jetzt nur als Witz, ne? Und Gott, er macht das. Er passt schon auf die Welt, dass immer im Gleichgewicht bleibt. Und, aber die Leute versuchen es ständig. Die wollen eine weltweite Religion aufbauen. Die wollen ein weltweites Reich aufbauen. Das möchten die eigentlich. Europa versucht immer weiter zu expandieren. Versucht, ne? Mehrere Länder einzunehmen, die dann irgendwie das Gleiche denken und immer größer zu sein. Und Nordamerika hat schon die Hälfte der Welt unter ihre Ideologie, ne? Kapitalismus und so. Ne? Jeder hat seine Methode und versuchen, die Welt zu beherrschen. Okay, lass uns mal hier die Aufgaben machen. Lese 1. Mose 11, 31 und ergänze. Tera wanderte von Ur nach Kanaan. Bruder Nieder hat das schon gemacht. Von Ur nach Kanaan. Frage Nummer 2. Suche zwei Orte auf der Karte. Diese zwei Orte auf der Karte und berechne die Entfernung. Die zwei Orte, das heißt Ur und Kanaan. Ja? Das ist eine sehr wichtige Aufgabe. Darum bitte, bitte kauft euch so eine Schlachter 2000. Die kostet 8,90 €. Ne? Dann könnt, oder ne? Ich sage nur für diese Schulung. Weil dann könnt ihr auch diese Aufgaben machen, wenn ich sage, schaut auf der Karte und berechnet die Entfernung. Wo steht Ur? Ur steht hier. Ne? Und dieses Haran ist hier, hier oben, wo er gewandert ist. Ne? Wie können wir wissen, wie viele Kilometer das ist? Wie gut in Geografie, wie heißt Geografie auf Deutsch? Ne? Jede Karte ist anders und dafür gibt es hier einen Maßstab. Auf jede Karte gibt es von unten, wie viele Kilometer jedes Zentimeter entspricht. Und hier steht 100 Kilometer in diesem Fall. In diesem Fall 100 Kilometer. Jetzt nehme ich ein Lineal, tu da, ne, und kann dann berechnen. Ne, ich sag mal, vielleicht, nein, das sind schon 15 Zentimeter ungefähr. 15 Zentimeter. 1500. Ne? Ja. Circa 1500 Kilometer, ne? In gerade Linie, ne? In gerade Linie, aber da gab es noch die Kurven und so weiter, die man noch dazu berechnen musste, ne? Und zurzeit gab es keine Züge, Flüge und Autos etc. gab es auch nicht, ne? Darum ist wichtig, versteht ihr? Diese Aufgaben sind wichtig, dass wir eine Ahnung bekommen von das, was die gemacht haben. Wenn es da steht, ja, Tera ist von Ur nach Haran gewandert, dann lesen wir das, ne? Als wäre er von hier zur nächsten Straße gewandert oder so. Ne? Aber dann müssen wir gucken, wo liegen diese Plätze und wie entfernt sind sie. Und dann können wir denken, 1500 Kilometer. Ist doch Kanaan gewandert. Ja, das war Terah. Terah war der Vater von Abraham. Ja, okay. Aber wichtig ist solche Sachen, dass wir, wenn wir schauen, dass Jesus von Jerusalem nach Samaria gegangen ist zum Beispiel, dann können wir auf der Karte gucken und schauen, ja, wie weit war das jetzt und er ist gelaufen, wie viele Kilometer und so. Ist sehr wichtig, dass wir so eine Ahnung bekommen, auch von diesen Aspekten, wenn wir die Bibel lesen. Nicht einfach so lesen und alles auf sich vorstellen, ne? Auch ein bisschen schauen, die Worte und so und die Städte und so weiter. Nächste Frage Nummer 3. Finde die Bedeutung der Namen Adam, Eva und Noah.
Adam, Mensch.
Ne? Adam, Mensch.
Eva, Frau.
Eva, Frau. Noah. Wie könntet ihr diese Aufgabe lösen? Ne? Dieser Abschnitt hier hinten, was wir schon vorher schon geschaut haben, Sach- und Worterklärung. Sach- und Worterklärung. Darum immer wieder, ne? Bitte kauft diese Bibel. Ne? Es gibt einige Vorteile. In dieser Schulung kann man die dann besser, er könnte alle hier das Gleiche machen, könnte ich sagen, schaut auf Seite 41 oder so und dann, ne, das wäre der Vorteil. Auswendig weiß ich nicht. Ja. Und suche in Sach- und Worterklärung Himmel, ne, ist auch so ein interessantes Wort, weil das Wort Himmel für die Menschen auf der Welt, die Menschen, die Gott nicht kennen oder die Bibel nicht kennen, für den bedeutet Himmel die Luft, die Atmosphäre, ne? Aber für uns bedeutet Himmel viele verschiedene Sachen. Und interessant, dass ich mal diesen Bibelvers gelesen habe in einer Schulung, in einem Hauskreis, den ersten Bibelvers der Bibel, wo es steht: Im Anfang schuf Gott die Himmel und die Erde. Und jemand hat gesagt: Hier ist ein grammatikalischer Fehler. Grammatikalischer Fehler im ersten Vers. Im Anfang schuf Gott die Himmel und die Erde. Ja, du bist schon weiter, als ich meinen will. Weil die ist eigentlich ein Feminin, ne? Und Himmel ist ein Maskulin. Warum steht es da am Anfang, im Anfang schuf Gott die Himmel und die Erde? Weil es Plural ist, ne? Plural. Und darum ist wichtig, dass wir auch suchen, hier im Sach- und Worterklärungen, was sind dann die anderen Himmel? Ne? Wo liegen die, ne? Wichtig. Ne? Das heißt, mit dieser Jüngerschaft, mit dieser Schulung, ne, will ich nicht nur, dass ihr die Bibel liest, sondern auch ein bisschen so helfen. Auf die Seite gucken, ne, zur Seite gucken und sehen, wo kann ich Hilfe bekommen, wenn ich das nicht verstehe und so. Ne, dass man es übt, dass man wirklich die Bibel lernt und nicht Sachen da irgendwie auswendig lernt, wo man gar nicht weiß, was das bedeutet oder wo das liegt oder so. Ne. Es ist wichtig, dass ihr eine Ahnung bekommen, wo liegt das, was bedeutet das und so. Ne. Bitte nicht vergessen, sich auf die nächste Lektion vorbereiten, die Kapitel der Bibel lesen, nach Bibellesekontrolle. Ne, Bibellesekontrolle, was heißt Bibellesekontrolle? Hier auf Seite 113 vom Heft. Ne? Bibellesekontrolle, das heißt, für jede Lektion gibt es da einige Kapitel, die ich vorschlage. Das heißt, die Vorschläge im Sinne, weil es geht um diese Kapitel. Das heißt, die nächste Lektion ist die Lektion Nummer 4. Wo wir die Kapitel 12 bis 50 studieren werden, besprechen werden. Aber es wäre dann auch wichtig, dass ihr diese Kapitel auch lest. Und wenn ihr hier das machen möchtet, jeder ist frei, aber ich schlage das vor, hier, ne, kontrollieren. Lesen und kontrollieren. Hier hinten, ne? Dass ihr kommt und wenn wir das besprechen, dass ihr das auch im Kopf habt. Über was wir überhaupt besprechen, ne? Oder wie wir besprochen hatten, man kann das auch als MP3, ne, ich habe hier eine App auf mein Handy, wo ich jedes Kapitel der Bibel hören kann, auf Deutsch. Ne? Und wer diese App nicht kennt, fragt mich nachher oder fragt den anderen. Ne? Eine App, wo man jedes Kapitel der Bibel hören kann, geht auch. Ich habe die mal runtergeladen, auf mein Handy habe ich die in ein Verzeichnis und dann kann ich ein ganzes Buch auf einmal hören. Ich gehe auf ein Buch und klicke auf dem ersten Kapitel und er spielt das ganze Buch durch. So habe ich es auch, kann man auch machen. Ne? Die Möglichkeiten sind viel. Niemand kann sagen, ich kenne die Bibel nicht, ich habe die nie gelesen und auch nie gehört. Ne? Heutzutage ist alles einfacher und darum sind wir auch verpflichtend, das auch zu können. Ne? Versteht ihr? Gott hat gesagt, wem viel gegeben wurde, dem wird auch viel verlangt. Ne? Und wir haben die vielen Ressourcen, dann müssen wir, dann haben auch die Pflicht, die zu benutzen. Versteht ihr? Weil es wurde uns gegeben. Früher gab es keine Handys. Man kann Gott nicht sagen, warum habt ihr die Bibel nicht als App gehört, ne, den Leuten vor 100 Jahren. Es gab die nicht, aber heute gibt sie. Ne? Das heißt, wir müssen das auch tun. Wenn es uns zur Verfügung steht, müssen wir es auch tun. Ne? Weil es wurde uns gegeben. Und das heißt, die Bibel zu kennen, die Bibel zu lesen, am besten lesen. Lesen ist natürlich viel besser, die Bibel zu lesen. Und wenn wir ankommen nächstes Mal und studieren diese Lektion und haben die Bibel dann gelesen, dann ist es noch viel besser, ne? Wenn wir das wissen, um was es geht. Ne? Ich habe hier noch einen kleinen Anhang gemacht, auf Seite 29, dass wir nur studieren, falls es Zeit gibt, aber da wir heute Zeit haben, weil es schon 3:15 ist und ich werde nicht die nächste Lektion anfangen, dann haben wir noch 5 Minuten. Dann gehe ich das mal durch. Das ist einfach interessant zu wissen, dass Gott im Alten Testament oder in der Bibel mit vielen Namen genannt wird. Es ist der gleiche Gott, aber er wird immer genannt, weil er so viele tolle Eigenschaften hat. Ne? Yahweh, das ist sehr, sehr, sehr oft gebraucht, dieser Name. Und eigentlich wissen die Leute nicht, was es bedeutet. Eigentlich. Warum? Weil ihr wisst, dass die hebräische Sprache, die hat Konsonanten. Und früher hatte, und noch heute, die richtigen Juden, die benutzen die Vokale nicht. Nur Leute so wie wir, für den gibt es solche Pünktchen, die helfen bei der Aussprache. Früher haben die nur die Konsonanten geschrieben. Aber weil die Juden dann den Namen Gottes nicht aussprechen wollten, was haben die dann gemacht? Immer wenn dieser Name Jahwe vorgekommen ist, dann haben sie nicht Jahwe gesagt, sondern Adonai, einen anderen Namen. Das heißt Herr, Adonai, haben das benutzt. Und darum im Laufe der Zeit wussten die Leute nicht mehr, wie man diese 4 Buchstaben ausspricht. Ne? Jahwe und oder Jehova. Einige sagen Jehova. Und die Wissenschaftler sagen, es ist wahrscheinlich, dass die richtige Aussprache Jahwe ist. Warum die richtige? Weil Jahwe hat diese Bedeutung, was auch Gott gesagt hat zu Moses im Dornbusch. Ne? Wie heißt du? Er hat gesagt, ich bin der, ich bin. Und Jahwe bedeutet das, ich bin. Ne? Ich bin. Und auf Hebräisch, ich bin. Und das ist so ein total wichtiges Wort. Ich bin heißt die Quelle. Gott ist die Quelle von alles, der Existent, weil wir existieren. Aber wir existieren nur, weil die Existenz uns gegeben wurde von jemand. Aber wer konnte uns die Existenz geben? Nur der, der Existenz hat, und der ist Gott. Und so auch die anderen, alle anderen Sachen, die Wahrheit. Ne? Wir können die Wahrheit sprechen, warum? Weil einer uns sagt, was die Wahrheit ist. Und das überträgt sich auf alle Bereiche. Und darum, wenn Gott sagt, ich bin, heißt es, alles. Gott ist die Quelle von alles, vom Leben, von der Wahrheit, von der Heiligkeit, von der Schönheit und von alles Mögliche, was es Gutes gibt. Alles Gute kommt von Gott. Und das ist alles in diesem Wort Jahwe drin. Und als Jesus gefragt wurde, bist du der Sohn Gottes? Und er hat geantwortet, ich bin. Was hat der Hohepriester gemacht? Seine Kleidung zerrissen. Weil dieses Wort, das ist die Übersetzung vom Namen Gottes auf Griechisch. Das heißt, Jesus hat quasi gesagt, Jahwe, wer bist du, der Sohn Gottes? Und er hat geantwortet, Jahwe, quasi. Ne? Und darum hat er seine Kleidung zerrissen, weil das war sehr hart nicht. Das war eine Lästerung, falls Jesus nicht wirklich wäre. Aber da er war, ne, dann war es keine Lästerung, aber er hat so gedacht, und darum hat er seine Kleidung zerrissen. Jahwe. Und dieses Wort Jahwe kommt in ganz, ganz vielen anderen Wörtern vor, zum Beispiel jetzt Jeremia. Also dieses J ist eine Abkürzung von Jahwe. Ja, und immer wenn wir schauen, was bedeutet das Wort Jesaja, ne, hat immer was mit Gott zu tun, weil Gott rettet oder Gott hilft, Gott ist mein das und jenes und so weiter. Immer wenn dieses Ja oder Je erscheint in einem Namen, bedeutet das Gott. Und auch El bedeutet auch, es gibt viele Samuel zum Beispiel. El ist die Abkürzung von Elohim. Und es hat auch eine Bedeutung. Ne? Adonai, Herr, wie ich vorher gesagt habe. Ne? Die haben immer Adonai gesprochen anstatt Yahweh. Und hier gibt's noch andere. El Elyon, Gott der Höchste. El Shaddai, Gott der Allmächtige. Dann, wenn wir dieses Lied singen, dann können wir uns erinnern. Ne? El Olam, Gott der Ewige, El Gibur, starker Gott, Gott Held, El Rai, Gott, der mich ansieht, El Betel, Gott von Betel, Yahweh Zebaoth, Herr der Herrscharen, Yahweh Zidkenu, der Herr unsere Gerechtigkeit, Yahweh Shalom, der Herr unser Friede, der Shalom, wisst ihr, bedeutet Friede, Yahweh Shalom, Gott, unser Friede oder der Friede, Yahweh HaShofet, der Herr der Richter, Yahweh Roi, der Herr mein Hirte, Yahweh HaTov, der Herr der Gütige. Der Herr der Gütige. Interessant, wenn, heute, wie heißt es, guten Tag auf Hebräisch?
Shalom Rav.
guten Tag auf Hebräisch hat Boker Tov oder sowas in der Ehe. Ich habe es gerade vergessen, weil ich wollte mich erinnern. Ne? Ich denke, es ist Boker Tov. Und Tov heißt gut. Und Yahweh HaTov, das heißt Gott, der gut. Ha ist so eine Partikel auf Hebräisch. Ne? Und HaTov, das heißt, der ist gut. Gott, der Gütige. Halleluja.